Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Am Mikrofon ist Jörg Depter. Unser Thema heute ist Hass im Netz, denn Hass im Netz ist allgegenwärtig. Täglich werden Menschen im Internet beleidigt, belästigt oder bedroht, sei es durch toxische Kommentare, Bedrohungen oder beängstigende Kampagnen. Und das bleibt nicht ohne Folgen für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Und wir gehen hier in den folgenden Minuten den Fragen nach, was Hass im Netz für unsere Demokratie bedeutet. Und dazu haben wir mit der Beratungsstelle Entschwört unter anderem geredet, die Angehörige von Verschwörungsmythen im persönlichen Umfeld berät und die in den letzten Monaten massiv im Netz bedroht und beleidigt wurden. Und wir haben die Organisation HateAid gefragt, was Betroffene von Hass im Netz tun können. Und wir reden mit Valentin Dander. Valentin war Teil der Redaktion der kürzlich erschienenen Studie Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Und du, Valentin, bist Projektleiter im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz und arbeitest für die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Hallo, Valentin.
Alles wunderbar. Hi, Depter. Danke für die Einladung.
Bevor wir jedoch mit dir sprechen, hören wir kurz mal Isabella. Isabella ist seit vielen Jahren in der Nachbarschaftshilfe und Jugendarbeit in Hohenschönhausen unterwegs und ja, die erlebt, wie sich Hass und Hetze in Kommentaren bei Facebook, Instagram, TikTok, ja, wie die da aussehen und wie die wirken und wie sich Bedrohungen und Beleidigungen aus der digitalen Welt in die analoge Welt übertragen. Und unser Kollege Marcel Diekmann hier von unserer Fach- und Netzwerkstelle hat mit Isabel dazu gesprochen.
Hass im Netz ist etwas, was online passiert. Das hat nicht notwendigerweise eine praktische Konsequenz im öffentlichen Raum, auf der Straße. Würdest du dem widersprechen?
Ich würde schon sagen, dass man da zwischen analoger und digitalen Lebenswerten nicht mehr so klar unterscheiden kann, weil sich das miteinander interaktiv vermischt. Und gerade, dass wenn man in der digitalen Welt, wo man denkt, man ist anonym und man schreibt einfach was anonym und es hat dann keine Konsequenzen, wie als wenn ich das jemand persönlich ins Gesicht sage, fühlen sich viele da eher bereit, dass sie einfach Hass predigen und so weiter und Kommentare nennen. Und dass das dann aber, wenn man eben in bestimmten Gruppen, wo man merkt, die Meinung, die man äußert oder den Hass, den man äußert, dass der auch noch unterstützt wird, dann sinkt dann auch die Hemmschwelle sozusagen, dass auch im Alltag, dass das, was gesagt oder das Sagbare sozusagen, die Schwelle mal niedriger wird.
Und aus der langen, ja langjährigen Berufserfahrung der praktischen Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, auch in der Nachbarschaftsarbeit, würde ich dir gerne die Frage stellen, wo hast du denn beobachtet, dass genau diese digitale Hetze sich tatsächlich in realer, physischer und verbaler Gewalt im öffentlichen Raum, im öffentlichen Leben eben niedergeschlagen hat?
Zum einen arbeite ich natürlich viel mit Kindern, Familien, auch mit Migrations- und Fluchterfahrungen und auch da bekomme ich unglaublich fast täglich eigentlich die Erfahrung, wie sie von Rassismus, strukturellen, aber auch Alltagsrassismus betroffen sind in Hohenschönhausen und Lichtenberg. Wir hatten auch im letzten Jahr eine Reihe Plattentalk mit migrantischen Communities. Auch dort wurde eben gesagt, dass es nicht sich verbessert, sondern eher verschlechtert. Und also da merken wir ganz klar den Zusammenhang zwischen rechten Diskursen in der Gesellschaft und mit Hass im digitalen Raum, dass das einfach, was gesagt werden kann, immer diese Grenze sich sozusagen verschiebt und dass dann Menschen weniger Hemmnisse haben, das dann auch tatsächlich im Alltag auszusprechen, was schon im digitalen Raum passiert.
Und um das vielleicht nochmal zu vertiefen, wo gibt es denn konkret Hate Speech, digitale Hetze eben im digitalen Raum, aber mit Lichtenberg-Bezug?
Ich arbeite ja so eher im Hohenschönhausen-Bereich und dort gibt es verschiedene Facebook-Gruppen, auch eine der größten Gruppen. Und dort haben wir über die letzten Jahre, wir als Projekte, die dort so zum Beispiel auch Veranstaltungen bewerben, aber auch verschiedene Projekte vorstellen, haben wir eben gemerkt, dass es da in diesen Facebook-Gruppen tatsächlich dann Hate Speech gibt. Gerade wenn es um Projekte mit Menschen mit Fluchterfahrung geht, dass dann ganz schnell rassistische Diskurse aufgemacht werden und dagegen gehetzt wird. Auch wenn es neue Bauvorhaben gibt, Schulprojekte, also ganz schnell. Oder wenn wir eben Jugendliche, wir hatten es auch in den letzten Jahren, dass von Jugend Banden die Rede war, die dann rassifiziert worden sind, obwohl letztendlich, wenn man dann in die Polizei geschaut hat, das waren dann gar nicht Jugendliche mit irgendwelchem Migrationsbezug. Und da sehen wir aber, was das einfach mit den ganzen Diskursen und in den Kommentarspalten macht, dass also immer mehr Menschen dann auch sagen, ja, das ist hier zu viel, das können wir nicht mehr machen oder die Ausländer. Und tatsächlich auch schon die Rede war, sich selber zu organisieren gegen sogenannte Ausländer. Und da haben wir eben gemerkt, wie wichtig das ist, auch Gegenrede zu machen. Und aber natürlich auch die Frage, wie können wir uns selber auch schützen als diejenigen, die da vielleicht mit einem Klarnamen auftauchen?
Ja, Hate Speech, insbesondere gegen Menschen mit Fluchterfahrung, viel hier in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken in Lichtenberg und Hohenschönhausen zu lesen und zu erfahren. Und das bestätigt ja auch ein bisschen das Ergebnis eurer Studie. Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht, Valentin. Denn ein Ergebnis eurer Studie ist ja, dass Persons of Color, also Menschen, deren man ihren vermeintlichen Migrationshintergrund ansieht, besonders häufig von Hass im Netz betroffen sind. Welche anderen Gruppen sind denn auch besonders häufig von digitalen Hetze und digitalen Hass betroffen?
Ja, es ist sozusagen auf zwei Arten erhoben worden. Ne? Also es ist ja so eine quantitative Studie, das heißt, da wurden repräsentativ für Deutschland Leute ab 16 Jahren befragt. Und dann ging es zum einen darum, wo nehmen die Leute Hass im Netz wahr und gegen wen nehmen die den wahr? Das heißt, da sind wir auf einer Wahrnehmungsebene. Ne? Da geht es dann wirklich darum, wo kriegen das die Leute am meisten mit? Heißt nicht notwendig, dass es auch tatsächlich so ist. Und da gibt der größte Teil tatsächlich an gegen PolitikerInnen. Was vielleicht auch ein Stück weit sozusagen einsichtig ist, weil das eben die sichtbarsten, bekanntesten Personen sind, die viel Medienpräsenz haben, die selber auch präsent sind mit Klarnamen in sozialen Medien und so weiter und die da eben sozusagen in der Wahrnehmung der Befragten sehr viel abbekommen. Das sind aber eben, genau wie du sagst, eben Menschen mit Migrationshintergrund, so genannt, und vor allem auch Geflüchtete, AktivistInnen werden stark genannt. Die Erhebungsphase war im Sommer 23, das war in einer Zeit, wo gerade auch die Debatte um Klimaproteste und bestimmte Protestformen, Stichwort Klimakleber unter Anführungszeichen, gerade in Medien sozusagen sehr präsent war. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass sozusagen der Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Hass, vielleicht wahrscheinlich auch tatsächlich geäußertem Hass und Mediendiskursen sozusagen durchaus eine Rolle spielt an so Stellen. Genau, heißt aber eben nicht, dass Leute, die nicht so stark wahrgenommen werden, nicht genauso von Hass betroffen sind. Ne? Also so Leute wie Menschen mit Behinderungen, wohnungslose Menschen oder WissenschaftlerInnen, gerade wenn wir jetzt vielleicht an die Corona-Diskussion denken und so weiter, da wird kaum Hass im Netz wahrgenommen von unseren Befragten. Kann aber auch einfach bedeuten, dass da weniger Sensibilität da ist. Also insoweit muss man bei der Deutung der Ergebnisse ein Stück weit aufpassen. Aber genau, das sind sozusagen die Gruppen, wo am meisten Wahrnehmung da ist.
Wir werden ja nachher noch ein bisschen darüber reden, wie das aussieht. Aber wenn man so sagt, Hass im Netz, auf welchen Plattformen spielt sich das denn meistens ab? Wo findet man das so generell? Oder habt ihr irgendwie rausgefunden, dass es so besondere Orte gibt, wo das besonders stark stattfindet?
Ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich relativ flächendeckend präsent und dann kann man natürlich auch schon vermuten, auf welchen Plattformen sowas etwas präsenter ist, weil das eben natürlich auch damit zu tun hat, wie wird da Content moderiert, wie geht die Plattform selber damit um, welche Regularien stellt die auf und so weiter. Das heißt, wenn man eben wieder dieselben Leute mit ihrer eigenen Wahrnehmung fragt, wo diese Wahrnehmung am stärksten ist, dann ist Twitter, ehemals mittlerweile X, die Plattform, wo am häufigsten Hass im Netz wahrgenommen wird. Aber TikTok ist quasi gleich auf, Facebook, Instagram knapp dahinter, Telegram etwas weniger. Das könnte auch so ein Effekt sein wie, also Telegram funktioniert ja zum Teil auch eben eher mit, sozusagen eher Teilöffentlichkeiten, geschlossenen Öffentlichkeiten und so weiter. Das heißt, man kriegt sozusagen weniger diesen allgemeinen Feed, der sozusagen das, was in Summe als Hassökologie herumschwirrt, sozusagen ab. Und damit lässt sich besser steuern. Was kriege ich denn eigentlich mit? Von wem kriege ich was mit?
Da wir schon ein bisschen am Erklärmoment sind, wenn man so guckt, ihr habt ja, glaube ich, 3000 Leute für eure Studie befragt, insgesamt das ausgewertet, also eine große Studie, damit auch sehr repräsentativ, glaube ich, ja, weil das ist keine kleine Gruppe, sondern das schon ein sehr großer Aufwand, der da betrieben wurde, auch von euch. Ihr guckt ja auch ein bisschen auf die Ursachen, glaube ich, wenn du so überlegst, was ist denn der Grund, warum diese Gruppen, die wir genannt haben, besonders stark von Hass betroffen sind, aus eurer Sicht? Also warum richtet sich der Hass insbesondere gegen POC, also Menschen, die vermeintlich fremd gelesen werden, oder gegen Aktivisten? Warum stehen die so besonders im Fokus, oder Politiker?
Also mit unseren Studiendaten können wir da nicht wirklich Antworten drauf geben. Ne? Das ist schon klar. Da wird es dann ein Stück weit spekulativ. Da muss man in andere Studien reingucken, Mitte-Studie, Autoritarismus-Studie, wo ja auch versucht wird zu erklären, wie kommt es eigentlich, dass diese Ressentiments, diese Vorbehalte, kann man auch Hass nennen, je nachdem, gegen bestimmte, eher minorisierte, marginalisierte Bevölkerungsgruppen und Personengruppen relativ stark ausfällt und eben nicht nur in irgendwelchen gesellschaftlichen oder politischen extremen Bereichen oder sowas rechts der Mitte angesiedelt ist, sondern sich weit in die Mitte reinstreckt. Und die Erklärversuche gehen stark über sowas wie Prekarisierung, gewisse Ängste, die da sind. Es gibt da psychoanalytische, sozialpsychologische Deutungen. Da will ich mich jetzt nicht versteigen. Aber es ist natürlich immer leichter, die Schuld für was auch immer Negatives wahrgenommen wird, bei den anderen zu verorten, als Selbstkritik zu üben oder zu überlegen, was kann ich denn vielleicht selber besser machen oder was sind strukturelle Ursachen. Personifiziert ist sozusagen immer leichter zu adressieren, Sündenböcke finden sozusagen, ne? Und im Einzelnen wird es sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe dafür geben. Ich habe mediale Aufmerksamkeit vorher genannt, ne? Also was sich tatsächlich auch zeigt, wenn die Leute, die von sich selber sagen, ich bin betroffen, einordnen, warum glauben sie, sind sie betroffen, sind schon sowas wie politische Ansichten sehr stark genannt. Also aufgrund der eigenen politischen Ansichten meinen die Leute eben betroffen zu sein. Aber da taucht auch sowas auf wie sexuelle Orientierung, also Homosexualität, Bisexualität beispielsweise. Und das könnte auch wieder verweisen darauf, dass gerade eben alles, was irgendwie mit Gender zu tun hat, wahnsinnig aufgeladen debattiert wird. Dann würde ich meinen, die traditionellen, auch Massenmedien, durchaus ihren Anteil daran, weil die natürlich genauso Aufmerksamkeitsökonomie betreiben und von Quote leben am Ende des Tages, ne?
Du hast schon gesagt, gerade so Aktivistinnen, aber auch PolitikerInnen, die sind so Menschen, die sehr häufig von Hass im Netz betroffen sind, ja, auch besonders Menschen, die vielleicht für eine offene Gesellschaft eintreten, ja, die so in den Fokus geraten. Das trifft auch Demokratieprojekte, ja, also Projekte wie das unsrige hier als Fach- und Netzwerkstelle. Aber das betraf auch ganz besonders unsere KollegInnen von der Beratungsstelle Entschwört. Und Entschwört berät besonders so Angehörige von Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, ja. Und aufgrund der Arbeit ihrer Beratung ist die Beratungsstelle ganz stark durch Beleidigungen und Bedrohungen betroffen, ja. In den letzten Monaten gab es einen massiven Shitstorm aufgrund ihrer Arbeit. Es gab persönliche Bedrohungen, Beleidigungen. Und wir haben deswegen mal mit Sonja von Entschwört dazu gesprochen.
Also erstmal ist unser Projekttitel Entschwört, das triggert auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, die sich in dieser verschwörungsideologischen Bubble aufhalten. Das heißt, jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie unser Projekt irgendwo diskreditiert wurde in den ganzen verschwörungsideologischen Medien, also auf YouTube oder in den ganzen Telegram-Kanälen. Das heißt, es war jetzt auch nicht der erste Shitstorm, aber so massiv ist uns das noch nicht begegnet. Genau, und das liegt sicherlich zum einen daran, weil wir Angehörige beraten, weil sich da auch Personen halt angegriffen fühlen. Einfach weil sie sich da im Fokus wähnen, halt, weil sie halt Verschwörungserzählungen anhängen und sich in die rechte Ecke gedrängt fühlen. Und dementsprechend wollen das mal Leute kundtun und schreiben uns E-Mails, rufen an, sprechen auf die Mailbox. Das liegt bestimmt auch daran, dass nochmal andere Influencer, rechte Influencer darauf angesprungen sind und dann auch nochmal versucht haben, mich dann persönlich anzugreifen.
Kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele erklären, wie sich das konkret äußert, damit das so vorstellbar wird für die Leute, die das hören?
Zum einen habe ich auch irgendwann mich dazu entschieden, auch mit einem Foto in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das wurde tatsächlich auch von einer Frau geteilt, von einer tatsächlich sehr, sehr jungen Frau, Anfang 20, die halt rechtsextreme Influencerin ist. Und daraufhin rufen dann auch zum Beispiel Personen an und haben dann auch mal so Sachen auf die Mailbox gesprochen, Sonja, lass mal ein Trinken gehen oder... Ja, oder auf Telegram wurden Posts geteilt, also teilweise auch tausendfach angesehen und in Gruppen, wo halt auch wirklich viele tausend, teilweise 100.000 FollowerInnen sind, wurde dann geteilt, hier ruft Sonjas Projekt an, also ne, das wird dann auch so ein bisschen alles klein gemacht natürlich, wir sind halt keine professionelle Beratungsstelle, sondern das ist von der kleinen Sonja das Projekt quasi, also da passiert halt ganz, ganz viel und da sollen natürlich Leute mürbe gemacht werden. Ja, ich würde sagen, ich bin da schon relativ selbstwirksam, deswegen hat das jetzt nicht mehr so viel mit mir gemacht und ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Dann wird natürlich versucht, irgendwie alles, was so an der äußeren Erscheinung oder was irgendwie auffällt, genutzt, um halt mich als Person zu diskreditieren, aber natürlich auch das Projekt, aber wenn dann noch eine Person im Vordergrund steht, natürlich auch mich als Person dann.
Was hat denn das so für eure Arbeit so gemacht als Beratungsstelle? Ja, ich kann mir doch vorstellen, wenn ihr da einen Haufen so eine Anrufen auf dem AB habt oder ähnliches, dass man ja erstmal denkt, oh Gott, wie geht man jetzt damit um?
Genau, wir sind ein relativ kleines Team auf jeden Fall und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man sich da absprechen muss und gucken muss, okay, mit wem vereinbart man jetzt einen Termin. Da gab es halt dann auch die Aufrufe, bei uns vorbeizukommen. Also das heißt, ne, wir mussten auch gucken, dass wir unsere Adresse nicht direkt nennen, sondern nochmal mehr das Thema, das Anliegen halt abfragen, vielleicht auch ein Vorabgespräch dann per Telefon vereinbart haben. Es gab auch die Aufrufe, uns aufzunehmen, dann am Telefon. Das heißt, wir mussten halt Acht geben, wann wir ans Telefon gehen, wie wir ans Telefon gehen. Am besten erstmal nicht mit Namen, damit man dann nicht mit Namen auch überall aufgenommen wird. Dann gucken wir halt, dass wir dann die Orte auch wechseln für Beratungen auf jeden Fall. Ja, und genau, zwischendurch hatten wir jetzt auch mal die Mailbox abgeschaltet. Man muss und kann sich nicht alles anhören an Anfeindungen, an auch Narrativen, die da halt aus der Ecke kommen.
Was würdest du anderen Betroffenen empfehlen, wenn man sozusagen sowas erfährt?
Ja, auf jeden Fall sich auch direkt Unterstützung suchen durch Kolleginnen im Team, auf jeden Fall das auch anzusprechen, auch Belastungen anzusprechen. Genau, natürlich sich zu überlegen, wie trete ich auch selber als Privatperson oder auch im professionellen Kontext im Netz auf. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Gesicht zeigen gegen rechts, so, das muss man nicht machen, aber letztlich sehe ich das auch nicht ein, mich da einschüchtern zu lassen, gerade wenn man irgendwie auch in so Projekten tätig ist, um dann mal eine Ansprechbarkeit zu gewährleisten. Und genau, es geht halt auch darum, irgendwie, dass wir eine starke Zivilgesellschaft sind, deswegen aber genau für sich zu gucken. Also man muss auch nicht irgendwie die Heldin spielen. Genau, so meine ich das auch gar nicht, aber zu gucken, okay, was ist da von mir irgendwie vielleicht auch online, was kann da genutzt werden? Das Internet vergisst halt nicht so schnell und ansonsten genau direkt ansprechen und sich auch Supervision dann irgendwie suchen auf jeden Fall oder gucken, dass das vielleicht auch im Träger angesiedelt ist im Projekt. Zu gucken, gibt es die Möglichkeit vielleicht eine Auskunftssperre, dass halt nicht Personen deine Privatadresse rausfinden können. Ja, so Sicherheitsvorkehrungen und einmal auch im Team abzusprechen. Was könnte passieren? Vielleicht so ein bisschen so Worst-Case-Szenarien durchsprechen. Genau, jetzt aus meiner Perspektive. Da einfach gucken, dass man ein gutes Team hat und auch anspricht, dass genau Scheiße passieren kann, sag ich jetzt mal.
Ja, Scheiße passieren kann. Sonja von der Beratungsstelle in Schwört. Valentin, wir haben es ja gerade gehört, wir haben ja hier die ganze Palette hier oder eine große Palette, facettenreich erklärt gekriegt, was das alles ist. Ja, so Hass im Netz, das ist ja nicht nur mal da ein Kommentar oder hier, sondern hier haben wir es ja mit einer richtigen Kampagne auch zu tun, wo viele Menschen sich auf einmal ermächtigt fühlen und dort ihren rassistischen, misogynen und sonst welchen Ressentiments Futter zu geben und ermächtigt fühlen sogar, dort Bedrohungen, Beleidigungen und weiteres auszusprechen. Wie ist denn das so von eurer Studie? Was sind denn so Sachen, welche Formen von Hass erleben denn so Betroffene im Netz so darüber hinaus? Was ist denn das alles so? Was kann einen denn erwarten, wenn man von Hass im Netz spricht?
Also es ist in Summe, wie du sagst, es ist eine sehr breite Palette. Und es ist ganz interessant, wenn wir die Leute fragen, was sie als Hass im Netz einschätzen würden. Dann kommt eine Reihe von Antworten und vor allem eben sowas wie rassistische Beleidigungen, da sind sich die Leute ziemlich einig, ne? Das zählt dazu. Beleidigungen aufgrund sexueller Orientierung, Beleidigungen aufgrund des Geschlechts oder auch bei Transpersonen, das ist sozusagen ist für die Leute gesetzt. Was dann schon so ein bisschen unklarer wird, also da ist schon ein Drittel nicht mehr der Ansicht, dass es Hass im Netz sei, wenn eine Person sagt, dass Migranten Deutschland verlassen sollen beispielsweise. So. Also da kommen wir dann schon in so eine Grauzone und da geht es eben darum, was verstehen denn die Leute unter diesem Begriff. Ne? Bisschen später haben wir dann tatsächlich auch danach gefragt, inwieweit, also was die Leute selber schon mal erlebt haben. Und das ist ganz interessant, die sagen sozusagen, warst du schon mal von Hass im Netz betroffen? Also so direkt danach gefragt, ist es ein kleinerer Teil? Das sind es, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, 15%, meine ich. Wenn man aber sozusagen dann danach fragt, wurdest du schon mal beleidigt, wurdest du schon mal aufgrund von unterschiedlichen Aspekten sozusagen angegriffen, attackiert und so weiter, dann kommt man im Summe aggregiert tatsächlich auf ein Viertel der Befragten. Also da merkt man schon, da geht es auseinander, was die Leute drunter verstehen, wann sie sich als betroffen fühlen und wann nicht. Aber also wir haben einen relativ breiten Begriff von dem, was wir alles in Hass im Netz einrechnen. Also da wäre auch sowas dabei wie eben ein rassistisches Meme beispielsweise. Oder durchaus auch eine Desinformation, also so ein eine Falschinfo über eine Personengruppe, wo man schon durchaus gut begründetes Ziel unterstellen kann, dass es darum geht, diese Personengruppe zu diskreditieren und gegen die aufzuhetzen sozusagen. Oder auch sowas wie Deepfakes, ne? Also wenn beispielsweise, keine Ahnung, was öfter mal vorkommt, von einer Ex-Freundin ein gefaktes, also falsches Pornomaterial erstellt und geteilt wird beispielsweise. Oder ein Dickpic schicken, ne? Also all solche Dinge würden wir da auch durchaus mit reinrechnen. Und Hass klingt vielleicht so, als wäre es notwendig sozusagen für die Definition, dass die Person damit hasserfüllt schaden möchte, also dass es wirklich eine Absicht ist. Das würden wir gar nicht notwendig voraussetzen. Wir sind auch mit der Studie stärker auf Seite der Betroffenen und dann geht es eben darum, was löst es aus bei den Leuten und wie wird es erfahren. Das ist das, was wir stärker werden.
Ihr habt ja eure Studie Lauter Hass, leiser Rückzug genannt. Ja, das wird ja sicher einen Grund haben, denn so wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja viele Menschen aufgrund des Hasses, der ihnen im Netz widerfährt, ich nenne es mal jetzt einfach so, dadurch halten sich viele Menschen mit ihren Meinungen und Einstellungen zurück, also und schweigen, ja, und ziehen sich sogar manchmal auch völlig aus den sozialen Netzwerken und aus dem Netz zurück, werden gar nicht mehr gehört, nicht mehr deutlich. Also die Stimmen fehlen da völlig in so einem gesellschaftlichen Diskurs, sage ich mal. Was sind denn aus eurer Sicht die Folgen, wenn Menschen sich zurückziehen?
Ja, es ist ein demokratiepolitisches Problem. Das ist der Schluss, den wir in erster Linie aus der Studie ziehen. Deswegen eben auch der Titel, deswegen auch der Untertitel. Wie hast du im Netz den demokratischen Diskurs bedroht? Das ist ja gerade schon geschildert. Wenn wir davon ausgehen, tendenziell sind marginalisierte Bevölkerungsgruppen stärker von Hass im Netz betroffen. Und Betroffene geben wesentlich häufiger an, dass sie sich aufgrund von Hass im Netz oder der Sorge davor, solchen zu erfahren, weniger in politischen Online-Diskursen beteiligen, weniger ihre Meinung äußern und so weiter und so fort. Und wenn wir das sozusagen erstmal so simpel denken, bedeutet das, dass genau diese Leute weniger an dem demokratischen Diskurs teilhaben und dass wir es also sozusagen mit einer tendenziellen Verschiebung der Stimmen, der hörbaren Stimmen, der Kräfteverhältnisse und so weiter in dem demokratischen Diskurs zu tun haben. Und das ist ein demokratiepolitisches Problem. Und genau, dann gilt es eben tatsächlich darauf zu reagieren, wenn wir den Anspruch haben, das ist die Grundbedingung und die teilen wir auf jeden Fall im Kompetenznetzwerk, dass ein demokratischer Diskurs davon abhängig ist, dass möglichst alle gleichermaßen daran teilhaben können. Ansonsten ist Demokratie keine Demokratie.
Vielen Dank, Valentin Dander, hier zum Thema Hass im Netz. Valentin ist Redaktionsmitglied gewesen von der Studie, über die wir hier gerade die ganze Zeit geredet haben, Hass im Netz, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, war mir eine Freude.
Ja, und jetzt hier am Ende unseres Podcasts wollen wir natürlich nochmal hingucken, was können Betroffene machen, ja, an wen können sie sich wenden? Und deswegen freue ich mich jetzt am Telefon Claudia Otte von HateAid zu haben. Hallo Claudia.
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja schon ganz viel hier gehört in den Minuten davor zu dem ganzen Themenfeld. Ihr jetzt mit HateAid seid ja dafür da, Betroffene zu unterstützen. Und deswegen vielleicht meine erste Frage. Womit seid denn ihr so konfrontiert und mit welchen Anliegen wenden sich die Menschen an euch?
Ich glaube, dass man ja die Leute, die sich an uns wenden, so ein bisschen so in drei Kategorien eingruppieren kann. Ja, das sind so die erste große Gruppe, dann auf jeden Fall Leute, die in irgendeiner Weise selber betroffen sind von digitaler Gewalt, von Hass im Netz. Das sind manchmal private Auseinandersetzungen, wo Personen eben auch Täter oder Täterin kennen. Und dann gibt es auch oftmals Personen, die sich an uns wenden, die wirklich betroffen sind von einem größeren Shitstorm, wo vielleicht auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Thema ist und so ein Shitstorm schon vielleicht auch eine Weile geht und nicht nur von einer Person ausgeht, sondern vielleicht von mehreren Hunderten oder manchmal sogar Tausenden Personen. Und die dritte Gruppe, die bei uns so ankommt, sind Personen, die gar nicht selbst betroffen sind, die einfach nur Hass im Netz oder Gewalt im Netz melden wollen und uns zum Beispiel einen Screenshot weiterleiten oder einen Link zu etwas und von uns erwarten oder anfragen, ob wir da was unternehmen können.
Was können denn aus eurer Sicht von Hate-Aid Betroffene tun, wenn sie von Hass im Netz betroffen sind? Und vor allem, wie können sie sich da Unterstützung vielleicht für sich selbst organisieren?
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die so ad hoc in der Situation unternommen werden können von den Betroffenen. Erstmal ist so gut und wichtig in der Situation, so in sich reinzuhorchen, was brauche ich jetzt gerade? Möchte ich jetzt vielleicht sofort mit jemandem darüber sprechen oder möchte ich jetzt erstmal vielleicht den Laptop oder mein Handy weglegen, wo das gerade passiert ist. Und ja, da einfach gut auf sich zu achten und nächste Schritte zu gehen. Und in vielen Fällen ist es so, dass es Betroffenen hilft, sich Unterstützung zu suchen, sei es irgendwie aus dem privaten Umfeld oder eben auch kurzfristig von einer spezialisierten Beratungsstelle, wie wir es zum Beispiel sind. Das kann helfen. Ansonsten ist es auch immer gut, als ersten Schritt das zu dokumentieren, was da passiert ist online. Und auch Kommentare, Nachrichten und so weiter, wenn es auf einer Plattform zum Beispiel passiert ist, auch direkt zu melden und sich da Unterstützung zu holen. Und das können erste Schritte sein in so einer Situation.
Das ist das eine, was Betroffene dann konkret machen können. Kommen wir gleich noch dazu, wie das dann weitergeht. Das andere ist, du hast doch gesagt, dass sich Leute bei euch konkret melden, wenn die Dinge im Netz sehen, sage ich mal, wo sie von sich aus denken, das ist ja Hass und Hetze. Wie geht ihr denn damit um? Was passiert denn danach, wenn ihr davon Kenntnis habt, sage ich mal?
Ja, also wir gucken uns auf jeden Fall jede Meldung an, die bei uns reinkommt. Und ja, schauen dann, ob das etwas ist, was wir zum Beispiel an die ZIT weiterleiten können. Das ist eine spezialisierte Staatsanwaltschaft in Hessen, mit der wir kooperieren und die speziell für Internetkriminalität zuständig ist. Und dort können wir eben Dinge melden und weiterleiten und die kümmern sich dann eben dort und ja, erstatten dann auch gegebenenfalls Strafanzeige.
Das ist das eine, okay. Und das andere, wir hatten es bei den Betroffenen, die melden sich jetzt bei euch. Also Menschen, die konkret betroffen sind, hier, ich habe einen Shitstorm gegen mich, gibt es Beleidigungen im Netz hier in irgendwelchen Kommentaren. Hier werde ich bedroht, hier werden Sachen gegenüber mich ausgesprochen, Verleumdungen begangen, etc. pp. Ja? Der Betroffene oder die Betroffene meldet sich bei euch. Was macht ihr denn dann? Also was könnt ihr dann anbieten, wie sozusagen der Schritt dann weitergeht?
Ja, also da können wir Verschiedenes anbieten. Also als allererstes melden wir uns dann erstmal zurück und meistens ist es so, dass wir ja zur weiteren Klärung und Unterstützung erstmal ein Beratungsgespräch anbieten. Das findet bei uns telefonisch statt. Und kann auch per Chat stattfinden. Wir haben seit einiger Zeit auch eine Chatberatung für Personen, die eben nicht telefonisch sprechen möchten oder können. Und dort gucken wir erstmal, wie wir die Leute abholen können. Also wie es ihnen gerade geht, was sie konkret brauchen. Also bieten erstmal eine emotional stabilisierende Erstberatung an. Und daraus ergeben sich dann meistens weitere Schritte. Wir gucken gemeinsam auf die digitale Sicherheit der betroffenen Person. Das heißt, gibt es akut Handlungsbedarf? Sind die Passwörter der Person sicher? Wie ist es mit den Privatsphäre-Einstellungen auf den Social-Media-Profilen? Gibt die Person vielleicht zu viel über sich preis? Dann schauen wir auch darauf, möchte die Person vielleicht Anzeige erstatten und juristische Schritte gehen und besprechen eben dazu, was für Schritte dafür notwendig sind, sei es zum Beispiel die Inhalte erstmal zu sichern. Das kann durch uns passieren oder manchmal hat die betroffene Person das auch schon selber gemacht. Dann können wir eben schauen, was können weitere Schritte sein? War die Person schon bei der Polizei? Und ja, in manchen Fällen können wir eben auch eine Prozesskostenfinanzierung anbieten. Das ist neben diesem Beratungsangebot, was wir haben, noch ein Angebot von uns, dass wir eben die Kosten bei einem Zivilklageprozess übernehmen können, sodass sich eben möglichst viele Leute den Weg, also den juristischen Weg auch leisten können, neben der Strafanzeige, die erstmal kostenlos ist.
Vielleicht zum Abschluss die allerletzte Frage. Was würdest du denn kommunalpolitisch Engagierten, politisch Engagierten, Aktivisten oder Menschen, die qua ihrer Profession, weil sie in so Beratungs- ja, Projekten sitzen und Leute beraten, die, sage ich jetzt mal, demokratiefeindliche Einstellungen haben. Ja? All die sind ja so vom Hass im Netz betroffen. Was würdest du aus deiner Erfahrung und deiner langjährigen Arbeit, sage ich mal, empfehlen, diejenigen, die da betroffen sind, was sollen die als erstes tun?
Also wenn sie akut betroffen sind, ist mein erster Rat auf jeden Fall, sich schnell Unterstützung zu holen und zu versuchen, auch Ruhe zu bewahren und Aufgaben, die jetzt zu erledigen sind, wenn es geht, irgendwie im Team gut aufzuteilen, damit die Ressourcen irgendwie geschont werden und vor allen Dingen das, was passiert ist, auch gut zu dokumentieren. Und im Idealfall gibt es für solche Situationen einen Krisenplan. Also da versuchen wir auch gerade viel präventiv Arbeit zu leisten, dass eben kommunal Engagierte in den ja oftmals auch kleinen Büros, wo es wenig Ressourcen gibt, gut vorbereitet zu sein für solche Augenblicke oder für solche Momente. Und da kann ich auf jeden Fall eine Broschüre euch ganz warm ans Herz legen. Die heißt Hass im Netz ist nicht Teil des Jobs. Und dort gibt es auch so ein Modell für einen Krisenplan und eine Checkliste, was am besten vorbereitet werden sollte, um für solche Situationen gewappnet zu sein. Genau, also da kann ich jetzt nochmal so nach der Akutsituation nochmal wärmstens ans Herz legen, sich da gut vorzubereiten, damit jeder in der Situation weiß, was zu tun ist.
Das sagt Claudia Otte von der Organisation HateAid. Wer jetzt Lust bekommen hat, mal in die Broschüre reinzugucken, Hass im Netz ist nicht Teil des Jobs, oder aber vielleicht auch in die Studie reinschauen will, lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht, den gibt es als Download hier im Ankündigungstext vom Podcast. Das war's für dieses Mal von der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.